Ich wünsche euch einen guten Morgen. Ich habe mir heute etwas ausgesucht, wo wir haben eh schon einen ziemlich aktiven Gottesdienst gehabt gerade. Und ich fordere euch noch auf, ein bisschen aktiver zu werden. Ich wusste nicht, dass Gustav uns schon zum Tanzen einlädt. Ich bitte euch, einmal aufzustehen. Alle, please stand up. Raise your hands in prayer. Raise. It's important that you raise your hands. Alle die Hände hoch, bitte. Und dann bleibt mal ein bisschen so stehen. Stellt euch vor, ihr habt noch so eine dicke Bibel in der Hand. Lasst die Hände nicht fallen, nicht sinken lassen. Denn wenn ihr sie jetzt sinken lassen würdet, würde sofort jemand hier tot umkippen. Stellt euch das mal kurz vor, wie schwer das ist. Könnt ihr noch? Okay, setzt euch wieder. Please sit down. Vielleicht hat jemand schon eine Idee, um welche Geschichte es heute gehen wird. Ich werde das machen wie bei meiner letzten Predigt. Alle, die Deutsch verstehen, hören mir zu. And all are not able to understand German, just look on the foil on the screen. My preaching is in English too. Wir haben gerade ein bisschen, wenige Minuten, wenn es nicht nur ein paar Sekunden waren, genau dieses Bild nachgestellt. Das ist Mose, das ist Aaron und das ist Hur. Und es geht um die Geschichte, als Josua kämpfen muss gegen die Amalekiter und nur Moses in der Lage zu beten. Und wie ihr gemerkt habt, wie lange hättet ihr noch stehen können gerade? 2 Minuten? Eine? Hättet ihr ein bisschen länger ausgehalten, wenn euch klar gewesen wäre, sobald die Hände ein Stück sinken, sterben da unten im Tal Menschen? Aufgrund eurer sinkenden Hände? Okay. So viel zur Einleitung. It's the only full in German. I forget it to translate. But you can read it in 2 Moses 17, 8. Exodus. Oh, I'm sorry. So. Ich werde euch das einmal vorlesen. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus und ziehe aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Das tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose und Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser und der andere auf der anderen Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Mose: Schreib dieses zur Erinnerung in ein Buch und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erwähnung von Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen: Der Herr ist mein Feldzeichen, indem er sagte: Fürwahr, die Hand ist am Thron Jahs. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Diese Geschichte hat unfassbar viele Aspekte. Beim Ausarbeiten habe ich gemerkt, dass ich bestimmt 2 Stunden hier stehen könnte und immer noch nicht alles erfasst hätte und euch erzählt hätte, was in dieser Geschichte tatsächlich Bedeutung hat. Da sind Aspekte von der Kraft des Gebetes, vom Zusammenspiel von Gebet und Handlung oder der immer wiederkehrenden Kampf gegen das Böse. Wir werden immer wieder angefochten werden. Heute und aufgrund unserer Mitgliederversammlung, die wir dann noch haben, fasse ich mich relativ kurz und möchte mich einfach nur auf das Thema Gott lässt uns nicht alleine beschränken. Schauen wir uns einmal kurz an, was davor eigentlich passiert. Israel wurde befreit. Israel ist durch die Wüste gezogen, hat das Rote Schilfmeer durchquert, hat das Wunder von Manna und den Wachteln bereits erlebt und sind jetzt, sind dann wieder losgezogen und hatten kein Wasser. Die laufen durch die Wüste, irre heiß. Die hatten anscheinend nicht ausreichend Wasser dabei. Und das Volk jammerte und schrie zu Mose und dass er sie rausgeführt hat aus Israel und jetzt sollen sie verdursten. Und was soll das überhaupt? Sie können es nicht verstehen. Mose geht dahin zu Gott und sagt ganz klar, hey, du musst jetzt irgendwas machen. Wenn die so weitermachen, dann bringen die mich um. Die steinigen mich. Und Gott sagt, okay, nimm deinen Stab, nimm die Ältesten, geh zu dem Felsen, schlag auf den Felsen und es wird Wasser fließen. Das heißt, sie haben dann gerade wieder Wasser gekriegt und können endlich lagern. Sie bauen ihr Lager in Rephidim auf und denken, wir haben eine Pause. Okay, das ist so unserer Geschichte direkt davor passiert. Und ich weiß nicht, wie lange ihr schon mal am Stück gewandert seid. So. Ich habe mich mit meiner Freundin vor ein paar Jahren auf so einen 24-Stunden-Wandermarathon vorbereitet und dafür trainiert. Und die längste Strecke, die wir so hatten, waren 45 Kilometer. Das war unsere Trainingsstrecke. Wir brauchten dafür so um die 7 Stunden. Hatten aber im Gegensatz zu der Israeliten ziemlich gute Schuhe an. Ich hatte meine Laufschuhe an. Genau diese hier. Dann habe ich einen Rucksack gehabt, in dem ich eine Wasserblase mit 2 Liter Wasser hatte, die ich jederzeit wieder befüllen konnte. Ich hatte ein paar Müsli-Riegel dabei und Wechselsocken, falls ich doch sehr, sehr schwitzige Füße habe, damit ich mir keine Blase laufe. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt so ein ganzes Zelt auf meinem Rücken gehabt, ich hätte ein ganzes Lager tragen müssen oder meine Freundin und ich hätten zusammen zumindest ein Zelt, einen Campingkocher, was wir für so eine 24-Stunden-Tour sonst noch gebraucht hätten, dann wäre ich ziemlich K.O. gewesen. Wenn wir unsere Trainingsmärsche beendet hatten, taten mir wirklich 2-3 Tage lang alle Knochen weh. Ich war fix und alle. Ich konnte nicht mehr. Jetzt sind die gerade durch die Wüste gewandert. Es ist knallheiß. Die hat nichts zu trinken. Keine 2-Liter-Blase im netten Rucksack, die man mal ebenso wieder auffüllen kann. Und wurden genau dann angegriffen. Die haben sich gerade ihr Lager gebaut. Es waren noch nicht mal alle da. Und da wurden sie schon angegriffen. Und genau in dieser Phase greift, wie gesagt, Amalek an. Und Amalek ist ein Nachfahre Esaus. Wir erinnern uns an die Geschichte Jakob, Esau, an der Ferse festgehalten. Genau. Das heißt, diese Auseinandersetzung, die mit Esau und Jakob begann, wird jetzt fortgeführt. Und das Volk der Amalekiter ist der Feind Gottes. Gott hat sein Volk erwählt. Und in Christus sind wir auch sein Volk. Das heißt, dieser Angriff, der immer wieder stattfindet, findet auch in unserem Leben immer noch statt. Wir werden immer wieder angegriffen werden. In einem Bibelkommentar habe ich gefunden, dass Amalek auch immer wieder als Analogie, also als Bild für das Böse gesehen wird oder gesehen werden kann. Genau. Also, Israel wird angegriffen und sie werden in den Kampf gestellt. Keiner aus dem Volk Israel hat gesagt, yay, ich bin total kaputt, aber ich kämpfe jetzt mal. Das hat keiner gemacht. Und Josua soll sich Männer nehmen. Der hat ja nicht mal das ganze Lager für sich. Da waren Kinder, da waren Frauen, da waren Alte, die gar nicht kämpfen hätten können. Das heißt, er nimmt sich ein paar, ja wahrscheinlich werden es schon ein paar hundert gewesen sein oder tausend, das habe ich jetzt so nicht rausfinden können. Aber er nimmt sich diese Männer, stellt sich dem Kampf. Und ohne ein riesiges Heer, gegen Amalek, der mit seinem ganzen Heer kommt, der ausgeruht ist, der starke Kämpfer hat. Aber Gott lässt Josua nicht allein. Gott stellt ihm Mose an die Seite. Mose, der dafür auserwählt wurde, zu beten. Immer wieder für das Volk Israel einzutreten vor Gott und Gottes Wille dem Volk Israel darzubringen. Mose steigt also auf den Berg, begleitet von Aaron und Hur. Und Mose erhebt seine Hände und betet. Wie gesagt, wir haben das gerade nur ganz kurz gemacht. In der Bibel steht ganz klar, und er betete bis zum Untergang der Sonne. Selbst wenn wir uns vorstellen, er hätte erst um 16 Uhr angefangen. Und im Clausthaler Winter geht um 17 Uhr die Sonne unter. Hättet ihr diese Stunde ausgehalten? Es ist eine unfassbare Leistung, die Mose da vollbringt. Die ganze Zeit zu stehen und zu beten. Und gerade weil das eine unmenschliche Leistung ist, stellt Gott auch Mose jemanden zur Seite. Zwei Personen. Einmal Aaron, einmal Hur. Und Mose kann sich setzen. Sie sorgen dafür. Und sie halten seine Arme. Aber auch da können wir uns mal kurz schwer vorstellen, wie schwer das vielleicht für die beiden war. Ich meine, die standen ja trotzdem. Und die haben diesen Arm die ganze Zeit gehalten. Ich finde, es ist so eine übermenschliche, göttliche Geschichte, die da passiert. Welche Kraft es hat, wenn man zusammensteht. Welche Kraft es hat, wenn man betet. Wenn man nicht aufhört zu beten. Keiner von diesen Vieren hätte diesen Kampf allein gewinnen können. Niemand. Josua wäre kräftemäßig und zahlenmäßig dem Amalek völlig. Danke, das Wort war gerade weg. Unterlegen gewesen. Der hätte gar nichts ausrichten können alleine. Und Mose der ja wirklich von Gott erwählt wurde und berufen wurde, das Volk Israel zu schützen. Aber es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass Mose das geschafft hätte. Auch er wäre alleine gescheitert. Da steht er ja auch. Seine Arme wurden müde. Er war sehr angestrengt. Und sobald sie sanken, starben Menschen. Und auch ihm wiederum wurden Menschen an die Seite gestellt. Ich finde das so fantastisch, dass Gott immer dafür sorgt, dass wir nicht alleine sind, dass ich nicht alleine bin, dass du nicht alleine bist, Josua nicht alleine war und Mose auch nicht. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Ich glaube, jeder von uns kennt immer noch Kämpfe. Jeder von uns war schon mal in Situationen, wo er angegriffen wurde, wo Situationen echt schwierig waren und wo wir kaum aushalten konnten und nicht mehr weiter wussten. Und wo vielleicht auch dieses Vertrauen in Gott wirklich auf die Probe gestellt wird, wo wir zweifeln und trotzdem wissen und dürfen wir wissen, Gott lässt uns nicht alleine. Niemals. Er stellt uns Menschen an die Seite, die ganz praktisch manchmal helfen, indem sie ein Auto fahren und für uns Taxi spielen, indem sie beim Umzug helfen oder einen Kuchen backen, was auch immer, die uns an die Seite gestellt werden. Und die tun etwas für uns. Es gibt Situationen, in die Gott uns hineinstellt, wo uns die Situation vielleicht auch einfach hilft. Zum Beispiel, manchmal ist das vielleicht sogar eine Situation, wo wir denken, ach herrje. Und wie gut, dass wir aber in dieser Situation waren, weil an einem anderen Ort, wenn wir doch uns für die andere Feier entschieden hätten, für den anderen Zug, da vielleicht etwas passiert wäre, wovor er uns geschützt hat. Manchmal sind es Bibelverse, die er uns ins Herz legt. Oder ein Lobpreislied. Mich berühren immer wieder Lobpreislieder und ich wache manchmal morgens mit einem Ohrwurm auf und weiß gar nicht warum. Und am Ende des Tages denke ich, ja, da hast du mir wohl was sagen wollen. und das ist total fantastisch. Es gibt in der Bibel noch ein paar andere Hinweise darauf, dass Gott genauso immer wieder handelt. Ich bin da auch diesmal nicht ganz so tief reingegangen, weil ich mir eine kurze Predigt vorgenommen habe. Aber es ist zum Beispiel die Geschichte mit David und Jonathan. Die beiden hätten niemals unbedingt Freunde werden können müssen. Jonathan wäre Thronfolger gewesen. David wurde dieser Thron aber versprochen. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, wurden sie Freunde. Jonathan hat David immer wieder gewarnt vor den Attacken seines Vaters. Und irgendwann hat Jonathan auf den Thron verzichtet, um David ihm freizugeben an David. Finde ich auch stark, dass wir manchmal einen Schritt zurückgehen müssen, um jemanden anders nach vorne zu stellen. Und das genau das ist unser Job dann. Wir haben in dem Moment keinen anderen Job, außer, hey, du bist an der Reihe, mach, ich stärke dir den Rücken, ich bin da, aber das gerade ist dein Platz. Ich finde auch, dass man nochmal Noomis und Ruths Geschichte dafür nehmen könnte. Auch da ist dieses, ich bin gar nicht sicher, wer in dieser Geschichte wem eigentlich wirklich zur Seite steht. Weil am Anfang ist es durchaus so, dass Ruth sich entscheidet, bei ihrer Schwiegermutter zu sein und zu bleiben. Wo du hingehst, gehe ich auch hin. Und weil diese Situation sich so ergeben hat, ist Noomi im Prinzip irgendwann diejenige, die Ruth zu einer neuen Heirat führt, dazu führt, dass sie dann gut leben können. Auch da stehen sich wieder zwei so nah aneinander, dass die sich gegenseitig helfen. Genau. Also, Gott ist bei dir. Immer und überall. Und wenn du vielleicht selber aber gerade in einer Situation steckst, wo du denkst, ist ja schön, dass er mich hier reingestellt hat, aber was genau soll ich gerade hier machen? Ich verstehe das nicht. Ich habe einen klaren Weg gesehen. Ich habe gedacht, ich gehe wirklich auf Gottes Weg und er hat mir das gezeigt und das war auch alles total gesegnet, dass ich jetzt hier stehe und dann steht alles still. Und irgendwie passiert nichts mehr. Und man fragt sich, ja, und jetzt? Dann denk mal darüber nach, ob du nicht vielleicht die Person bist, die dorthin gestellt wurde, damit du jemandem anders helfen kannst. Dass du in dem Moment, dass Gott dich gebraucht, und zwar nicht für dein Leben gerade, sondern für das Leben eines anderen. Und ich habe dieses Zeugnis, glaube ich, schon mal erzählt, aber es passt an dieser Stelle so unfassbar gut, dass ich es gern nochmal wiederholen würde. Meine Freundin Dana, manche kennen sie vielleicht noch, hat vor 2 Jahren für knapp ein Jahr hier in Clausthal gelebt, uns manchmal hier mit in der Gemeinde besucht und ist aus München hergekommen, weil ihr Leben da irgendwie ein bisschen aus den Fugen geraten ist und sie sich neu sortieren musste. Und dieser Weg von München nach Clausthal war völlig gesegnet. Wir hatten wirklich beide das Gefühl, das soll so sein. Das passt gerade alles so zusammen. Sie hat hier unten sofort eine Wohnung gefunden, trotz dass sie in Insolvenz war, was echt nicht so leicht ist, wenn man darlegen muss, wie man finanziell so dasteht und dann steht da, hat eine Menge Schulden, hat sie nicht bezahlt bekommen. Das sehen Vermieter nicht gerne. Das ist echt schwierig. Aber wir hatten sofort eine Wohnung innerhalb von, weiß ich nicht, 1,5, 2 Wochen. Sie hatte sofort wieder einen Job. Das war alles überhaupt kein Problem. Sie hat Leute an die Seite gestellt bekommen, die sie finanziell unterstützt haben, um den Umzug zu bezahlen, um Sachen, die noch in München offen waren, zu bezahlen. Es hat alles wie am Schnürchen geklappt. Und dann ist sie in Clausthal und ist todunglücklich. Der erste Job passt nicht. Da hat sie in einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet. Der zweite Job hat sie festgestellt, ist überhaupt nicht mein Bereich. Und es war super schwierig. Sie war total umfochten. Und wir haben uns immer wieder die Frage gestellt, warum? Warum macht Gott das alles möglich? Und führt das in gewisser Art und Weise? Und dann sitzt sie hier und ist wirklich sterbensunglücklich. Und dann kam der Herbst 2021, als bei meinem Sohn alles auseinanderbrach. Der dann letztendlich sogar eine Zeit lang obdachlos wurde, Drogen, Alkohol. Das war wirklich schlimm. Und in dieser Zeit stand Dana mir ganz praktisch, aber auch emotional zur Seite. Und im Nachhinein ist mir klar, dass das Danas Job war. Dana ist die einzige in meinem ganzen Leben, die mich seit Jugendtagen kennt, die die Geburt und die Schwangerschaft von Basti miterlebt hat, die die ganze Zeit mit Basti quasi auch an meiner Seite war. Alle anderen kennen die Jessica davor nicht. Das war nur Dana. Und ich bin überzeugt davon, dass Dana hier war, um mich da durchzutragen. Um mir ganz praktisch in der Wohnung zu helfen, die Basti verlassen hat. Um immer wieder emotional dazustehen und zu mir zu sagen, Jessica, du hast schon immer dein Bestes versucht. Du hast immer das Beste für dein Kind gegeben. Das konnte mir in dem Moment ja kein anderer sagen. Und als das durch war, als es mir besser ging, hat Dana sich wieder nach München orientiert und wirklich innerhalb von 3 Wochen eine Wohnung in München gekriegt. Eine bezahlbare Zwei-Zimmer-Wohnung in München, in einem Neubau. Sie hat einen Leitungsjob in einem Kindergarten bekommen. Sie leitet da jetzt den Kindergarten mit 3 Gruppen. Und es war sofort wieder völlig, der Weg war sofort frei. Und deswegen bin ich wirklich überzeugt davon, dass manchmal wir in Situationen stecken können, wo wir uns fragen, was das alles soll, und wir dann vielleicht mal gucken, ob wir nicht gerade für jemanden anders da sind. Und Gott uns quasi gebraucht, um jemandem anders an die Seite zu stellen. Wir sind am Ende. Ich möchte noch gern beten. Wenn ihr mögt, dürft ihr dafür aufstehen. Ihr könnt, also wie ihr euch gerade wohlfühlt. Ich weiß manchmal, dass Beten auch im Sitzen wichtig ist, weil man dann bei sich ist. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du dein Blut für uns gegeben hast, dass du dein Leben für uns gegeben hast und dass du uns immer wieder wissen lässt, dass wir bei dir sein dürfen und dass du bei uns bist. Danke, dass du uns niemals alleine lässt, in keiner Situation. Wie dunkel und verfahren sich diese Situation auch gerade für uns anfühlen muss oder kann oder es tut. Ich danke dir so sehr, dass du jedem von uns jemanden an die Seite stellst oder dass wir auch von dir gebraucht werden, um anderen zu helfen. Ich weiß, dass du niemals damit aufhörst. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unseren Verstand öffnest, dass du unsere Ohren öffnest, damit wir wahrnehmen können, für was du uns gerade gebrauchst. Und damit wir wahrnehmen können, dass du da bist. Ich danke dir so sehr dafür. Amen.